Der große Preis von Spanien beschäftigt uns noch ein weiteres Mal in dieser Ausgabe von Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Schließlich haben wir in der aktuellen Ausgabe unserer 180 Seiten starken Zeitschrift die Formel 1 zum Titelthema erhoben, mit gleich drei exklusiv recherchierten und hochwertig aufbereiteten Geschichten aus der Königsklasse. Da passt es inhaltlich wie die Faust aufs Auge, dass der große Preis von Spanien einmal mehr ein Rennen gewesen ist, bei dem man hinter die Kulissen schauen muss, bei dem man die Technik der Autos verstehen muss, die Charakteristika und Eigenschaften der Boliden im Umgang mit ihren Reifen und im Umgang mit ihrem Hybridsystem und auch dessen, was die Fahrer von den Autos verlangen und umgekehrt, was die Autos von den Fahrern gerne für eine Behandlung empfinden möchten. All das erörtern wir jetzt im großen Expertentalk mit Lukas Luhr, dem ehemaligen GT- und DTM-Piloten, mit Inga Stracke, der Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, und mit mir, Norbert Okenga, als Chefredakteur und Herausgeber von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift. Es gibt viel zu bereden. Vor allen Dingen natürlich um den Kampf der Giganten an der Spitze. Wie hat Lewis Hamilton es geschafft, einen scheinbar nach dem Start bereits halbwegs verlorenen Grand Prix doch noch in seine Richtung zu drehen? Und hat das wirklich Lewis Hamilton geschafft? Oder hat Red Bull ihm dabei ordentlich Schützenhilfe geleistet? Das ist die Hauptgeschichte beim Großen Preis von Spanien. Dahinter liegt allerdings eine Metaebene, auf die wir ebenfalls zu sprechen kommen werden. Nämlich, was die neue Spannung in der Formel 1 mit Lewis Hamilton angestellt hat und wie der auf einmal sogar noch um einen weiteren Vertrag mit Mercedes bettelt. Alles hängt wie immer mit allem zusammen und Lukas Luhr, Inga Stracke und ich, Norbert Okenga, können euch alle Zusammenhänge aufdröseln. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Red Bull momentan Siege zu verschenken hat. Die waren ja eigentlich imstande, von der Spitze aus dieses Rennen zu dominieren, nachdem Max Verstappen Lewis Hamilton am Start da den Schneid förmlich abgekauft hat. Und dann haben sie es wieder mal geschafft, das Wochenende ganz offensichtlich völlig falsch anzugehen, schon vom Freitag weg, von der ganzen Wochenendplanung weg. Und das ist ihnen dann auf die Füße gefallen. Sie haben gewusst, dass sie beim Reifenverschleiß anders sind, bei der sogenannten thermischen Degradation, beim thermischen Reifenverschleiß, dass da der Red Bull übler mit den Reifen umgeht als der Mercedes. Und haben dann versucht, da irgendwie im freien Training gegenzuwirken, haben einen steileren Heckflügel gefahren freitags, haben gemerkt, das kostet uns auf der langen Geraden zu viel Topspeed, den steilen Heckflügel vergessen wir gleich wieder und haben dann gesagt, wir gehen felsenfest davon aus, dass das ein Einstopprennen werden wird und rücken von dieser Strategie überhaupt nicht ab. Wir planen das ganze Rennwochenende mit einem Einstopprennen und haben deswegen sich die Reifen so zugeteilt, dass sie überhaupt nur einen einzigen Satz frischer, weicher Reifen gehabt haben fürs Rennen, während Mercedes zwei Satz weicher Reifen gehabt hat und deswegen reagieren konnte, als das Rennen sich dann plötzlich doch zu einem Zwei-Stopp entwickelt hat. Lukas, sollte man nicht versuchen, sich eine flexiblere Strategie aufzumachen auf einer Rennstrecke, wo man zwar den Verdacht hat, es wird nur einen Stopp geben, aber ein Safety-Car oder was auch immer kann dir immer mal dazwischen haaren, sodass man theoretisch sagen müsste, man sollte sich doch auch wappnen für Plan B.
Im Prinzip schon. Jetzt hat Red Bull natürlich zwei große Probleme. Und zwar, das eine heißt Lewis Hamilton und das andere heißt Mercedes. Also die sind eigentlich immer so ein bisschen auf dem Hinterfuß. Sie haben ein gutes, schnelles Auto, ja. Aber Mercedes hat halt die Schippe mehr. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, der Red Bull ist im absoluten, ich sag mal, Spitzenkonfiguration schon schnell. Aber du hast natürlich bei so einem Rennwochenende Abweichung. Du hast auf einmal Marbles neben der Strecke, die Streckentemperatur. Wie verhält sich der Gelbe gegenüber dem roten Reifen? Und wir haben ja bei Mercedes im Umkehrschluss gesehen am Freitag, dass sie gesagt haben, ja, der rote Reifen ist zwar schneller, aber unserem Auto, uns liegt der gelbe Reifen mehr, weil wir können zwar nicht die ultimative Pace auf eine Runde gehen, aber über die Gesamtzeit, also die Durchschnittszeit, die wir fahren über gewisse Runden, sind wir mit dem Gelben schneller. Und dadurch ist natürlich Red Bull schon in so eine Ecke gedrängt von Mercedes, wo sie sagen, um überhaupt irgendwie mithalten zu können, müssen wir unsere alles darauf setzen. Und dass sie natürlich dann im freien Training und auch Qualifying schon die roten Reifen so hergerissen haben, dass sie im Rennen keine mehr hatten. Mercedes auf der anderen Seite zwei Satz noch übrig. Plus Mercedes gefallen eh im Rennen die Gelben besser. Das ist so, das eine kommt da zum anderen. Und im Rennen, wie Mercedes den Lewis reingeholt hat, da war klar, jetzt ist Hammer-Time. Und er hat ja dann innerhalb von 6, 7 Runden 10, 12 Sekunden rausgefahren. Also da war für mich der Käse schon gegessen. Und Red Bull stand halt völlig mit dem Rücken an der Wand und die konnten nur, und ich fand das so lustig, wie der Funkspruch kam, Lewis gonna catch you in the last lap. Da habe ich ja, was hat der denn geraucht? Also dem sein Computer war noch nicht up to date, weil das war klar, dass das viel vorher passieren wird.
Das
Aber
waren
das ist
mehr
doch genau.
Sekunden übrigens, das waren 23 Sekunden, die der Lewis da rausgefahren hat. 23 Sekunden.
Ja, in Summe schon, das stimmt. Ja. Aber das ist auch genau das. Ich weiß nicht, Inga, ob du das auch so empfindest oder empfängst mittlerweile. Ich höre aus England, aus Motorsport England, mehr und mehr Kritik an der strategischen Ausrichtung von Red Bull, wo Leute sagen, die hätten dann spätestens in Runde 50 Max Verstappen nochmal wieder auf weiche Reifen raussetzen sollen, selbst auf die gebrauchten. Dann hätte der vielleicht eine Chance gehabt, das Thema doch noch zu drehen oder sich in eine Defensive zu begeben. Und die Strategieingenieure, so muss es heißen, bei Red Bull, die müssten nochmal dringend ihre Hausaufgaben machen. Es gab da Gary Anderson, der sich sehr kritisch geäußert hat, der ehemalige Jordan, Chefkonstrukteur, technischer Direktor. Es gab Lukas, einen alten Bekannten von uns beiden aus Amerika, der einen despektierlichen Tweet abgesetzt hat. Peter Barron, der in der IMSA-Serie sehr viel Strategie macht, unter anderem auch für Land und mit eigenem Team. Er sagt, was ist denn so eine Pfeife da an diesem Red Bull Strategiecomputer? Da sollen sie lieber mich nehmen. Das geht alles viel besser. Also die Kritik, Inga, die kommt schon aus berufendem Munde und auch mittlerweile sehr, sehr deutlich.
Die Kritik kommt geballt, das stimmt. Nichtsdestotrotz fand ich es gut, wie sich Dr. Marco vor seine Mannschaft gestellt hat mit diesem ersten Boxenstopp, wo die Kuh ja wirklich exorbitant schnell die Reifen und alles parat hatte und reagiert hat. Wobei dieser Boxenstopp oder weil dieser Boxenstopp ja eigentlich gar nicht so früh geplant war. Max Verstappen kam quasi ungerufen rein. Aber auch das gehört zu diesem ganzen großen Ganzen. Und ich bin mir sicher, dass bei Red Bull die nicht nur die Hirne rauchen, sondern auch jede Menge Sitzungen stattfinden und Gespräche stattfinden, wie das künftig besser werden muss. Bei den Boxenstopps selbst sind sie super schnell. Jetzt müssen sie halt wieder gescheit planen. Aber nichtsdestotrotz läuft alles, und jetzt in Barcelona extrem, aber auch in Portimao, wo dieser extrem reifenfressende Asphalt war, unheimlich viel wieder nur auf die Reifen oder nicht nur, aber vor allem auf die Reifen raus. Und wenn man gesehen hat, hatte die Chance, beim virtuellen Pedal Club nochmal zu gucken, da waren die mit der Kamera in der Boxengasse, wo kein anderer Mensch in die Boxengasse rein durfte. Und da hat man gesehen, bei Mercedes haben die Reifen gescraped. Die haben also diese gebrauchten, angefahrenen Reifen Millimeter für Millimeter mit so einem ganz feinen Spachtel, mit einem Föhn, also Föhn ist es jetzt von mir laienmäßig gesagt, aber sowas ähnliches wie ein Föhn, und jeden Reifen nochmal abgezogen, dass selbst der angefahrene Reifen kein Körnchen Staub hat und auch wie ein neuer Slick quasi ist. Vielleicht ist Mercedes in puncto Reifen da nochmal mehr in die Thematik eingestiegen. Ich weiß es nicht.
Wobei dieses Scratching, Lukas, ja eigentlich schon Standard ist. Das machen sie ja alle.
Ja, wobei Mercedes hat ja die Reifen, ich sag mal, nur auf einer Outlap angefahren teilweise und hat die dann wieder gescraped. Das hat natürlich den Vorteil, wenn du jetzt einen komplett neuen Reifen hast, kennen wir alle von der Formel 1, die sind ja so super glänzend. Da denkst du ja, da hätte einer mit dem Klarlack drüber gesprüht. Das ist der sogenannte, also diese Schicht, die kommt vom Pressen. Und sobald du die runterfährst, hast du dann den, wir sagen dazu, den Extra Sugar, so den Extra Grip. Wenn du diesen Extra Grip natürlich perfekt ausnutzt, kommt das immer am Ende des Reifenlebens negativ zugute. Fährst du den jetzt ganz langsam an und scrapst den dann nochmal ab, dann hast du zwar diesen ersten Sugar weg, also diesen ersten Extra-Grip, hilfst dem Reifen aber über die komplette Stintlänge unheimlich, weil der nicht diesen großen Heat-Cycle hat. Also du kriegst ja richtig, richtig Temperatur da rein, Peak-Temperatur, wenn du in der Qualifying-Runde den Reifen komplett ausbrichst. Und dieser hohe Temperaturanstieg und Wiederabfall, das versucht man zu vermeiden, damit die Temperatur natürlich ansteigt, aber dann über den gesamten Stint konstanter bleibt und du hast nicht mehr so diese Peaks da drin. Und dadurch ist natürlich, also ich glaube auch, bin fest überzeugt davon, dass Mercedes da unheimlich viel Energie reinsteckt. Jetzt dürfen wir aber nicht den Fehler machen und sagen, ja, die dämlichen Reifen, die machen das Rennen kaputt. Das ist ja auch immer ein Zusammenspiel. Wie konstruiere ich mein Auto aufgrund der Daten, der Ergebnisse der Reifen und wie harmoniert mein Auto mit dem Reifen über die Distanz? Weil es ist wunderbar und schön, wenn du im Qualifying vorne bist und Max hat das Maximale rausgeholt von Platz 2, typisch Verstappen-like Manöver gesetzt und hat dem Lewis gesagt: So, Freund, hier bin ich. Aber dann geht ihm halt nach hinten die Luft raus und man hat so das Gefühl, Lewis mit Peter Bonington, Strategieabteilung, die drehen dann nochmal auf und sagen: So, Freunde, aha. Und jetzt zeigen wir euch mal, wer hier der Chef im Ring ist. Und also, man kann ja Lewis Hamilton mögen oder nicht, aber der Typ, wie der dann auf den Punkt das Auto rausquetscht und alles holt, ohne dann hinzufahren, so dass das Auto oder die Reifen dann am Ende sind und kann immer noch kämpfen. Das ist absolute Weltklasse. Auf der anderen Seite muss man sagen, da muss ich ein paar Takte zu sagen. Der Bottas hat sich keinen Gefallen getan. A, hat er in Hamilton aufgehalten. Das wird jetzt im Nachhinein nicht so ein Riesenthema sein, weil, also intern glaube ich, kriegt er da schon mal einen Rüffel vom Toto, weil es wurde mehrmals gesagt, 21 und Lewis is fighting for the victory, don't hold him up. Und dann hat man gesehen, in der Runde, wo Lewis dann an Bottas vorbei ist, hat er 1,5 Sekunden verloren gegenüber Verstappen. Das war schon mal Punkt 1. Also er hätte einfach die Gegengerade runter kurz lupfen müssen, Lewis wäre durch gewesen und super. Dann hat Mercedes ihm gesagt: Halt dich an Lewis dran, bleib dran, weil wir haben noch eine Chance auf Max. Und wie Max nachher noch mal gestoppt hat, da war der ja so weit weg. Gut, der hat auch ein bisschen im Verkehr gesteckt. Warum hat er im Verkehr gesteckt? Irgendwie hat er das Gaspedal nicht gefunden. Also der tut sich da kein Gefallen und es ist mit Sicherheit als Teamkollege nicht einfach, gegen einen Lewis Hamilton zu bestehen. Ja? Aber wenn du nicht bestehen kannst, dann hast du wenigstens alles zu versuchen und dem Team Folge zu leisten. Und das hat er in zwei Situationen nicht gemacht. A, hat er in Hamilton aufgehalten, unnötigerweise. Ich habe schon auf den Funkspruch gewartet, wo er gesagt hat, wo Toto kam: Valtteri, it's Toto. Fucking move out of the way. Also, ich habe gesagt, der kommt jetzt gleich.
Piep.
Ja, und dass er es dann nicht geschafft hat, weil in diesem Moment, wo ich sag mal so, dieser Point of No Return war für Max, wo er sagte: Der Hamilton ist da, ich muss jetzt noch mal rein und hol mir wenigstens die schnellste Rennrunde. War nicht 4 Sekunden nach Boxenstopp bereinigt, Verstappen gegenüber Bottas. Kam aber 7 Sekunden nach ihm raus. Also der Verstappen hatte dann 7 Sekunden Vorsprung nach dem Boxenstopp vor dem Bottas. Und das ist einfach für einen Mercedes-Fahrer mit diesem Auto an diesem Tag viel zu wenig.
Aber hing er gar nicht tatsächlich beim Überrunden fest? Ich glaube, da hat er
Ja,
festgehangen.
natürlich, er steckte im Verkehr. Aber warum steckte er im Verkehr? Weil er dem Lewis nicht hinterherkam. Also. Und theoretisch haben sie ja das gleiche Auto. Also da kommt seitens Bottas definitiv momentan zu wenig.
Ich denke, diese.
Wir haben das gestern auch mal zu packen gehabt. Ich fand auch, dass von Perez deutlich zu wenig gekommen ist, um Max Verstappen zu helfen. Also ich gebe dir recht, ich hatte den Bottas so kritisch nicht beäugt, wie du das gemacht hast. Aber die Argumentation finde ich nachvollziehbar. Ich finde aber auch, dass gerade in der Anfangsphase als Verstappen, klar, Verstappen hat nach dem Start gezeigt, so Wetter, ich muss da jetzt vorbei, das ist meine einzige Chance. Dann hat Hamilton den so verfolgt, auch nach dem Neustart, dass der ihn quasi nicht vom Haken gelassen hat und ihn, so sah es von außen aus, förmlich dazu genötigt hat, ein Tempo zu fahren, das Max Verstappens Reifen letztlich überfrachtet hat. Während Hamilton seinen Reifen genauso einteilen konnte, dass er dran geblieben ist, ohne den Reifen hinzurichten und damit quasi seine Taktik sich aufgemacht hat. Und die beiden sind weggefahren, vorne weg, 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 bis auf eine Distanz, wo Mercedes problemlos auf diese zwei Stopps umswitchen konnte, weil eben Hamilton Anschluss gehalten hat an Verstappen und gleichzeitig Verstappen so provoziert hat, dass der die Reifen platt gemacht hat. Und von Perez war weit und breit nichts zu sehen. Perez hätte normalerweise doch in der Situation nach der Safety-Car-Phase spätestens da sein müssen, um Hamilton zu beschäftigen, wie man ja auch versuchen würde, Robert Lewandowski irgendwie zu beschäftigen, sonst schießt er 15 Tore in 12 Minuten. Und genau das hat Perez eben nicht gemacht, sondern er war einfach, ja, irgendwo war er wahrscheinlich. Wird schon gefahren sein, aber mehr auch nicht. Und da finde ich, ist auch von Perez viel, viel zu wenig gekommen.
Ja,
Ich bin jetzt
absolut.
mal,
Also.
ich möchte Advokat für die kleinen Männer, also nicht kleinen Männer, um Gottes Willen, und wir wollen sie ja nicht beleidigen, für die Teamkollegen sein. Vielleicht ist es aber auch einfach andersrum. Vielleicht haben wir, wie übrigens auch Damon Hill sagt, mit Lewis und auch Max zwei solche Ausnahmefahrer, zwei solche Ausnahmetalente, dass da jeder als Teamkollege blass gegenüber ausschauen würde. Und vielleicht holen gerade die beiden aus den Autos, aus der Situation auch, nicht nur aus dem Auto, sondern auch aus der Situation, die jeweils gegeben ist, so das Maximum raus, dass das kein anderer neben ihnen könnte. Das wäre jetzt
Da
so.
stimme ich dir zu, da stimme ich dir zu, aber, und jetzt komme ich wieder, wenn die zwei vorne mit 20 Sekunden Vorsprung vorne wegfahren, dann ist es doch zu erwarten, dass ein Valtteri Bottas und auch ein Sergio Perez mindestens auf 3 und 4 fahren. Okay, Bottas ist am Ende Dritter geworden, aber die müssten mindestens in Schlagdistanz sein. Und die sind da, die fahren mit, ja, aber wenn man ehrlich ist, hat Red Bull ein Auto und Mercedes hat ein Auto. Und die anderen fahren halt mit.
Aber eigentlich ist das doch gut, dass wir nicht nur zwei von der einen Sorte und zwei von der anderen Sorte vorne sehen. Ich bin erstaunt, dass ein Ferrari auf Platz 4 fahren könnte. Herr Leclerc ist mir ehrlich gesagt im Rennen irgendwie gar nicht aufgefallen. Ich war völlig überrascht, als ich das Rennergebnis am Schluss angeschaut habe.
Ich glaube, der
Auch
Klerk war
was,
auch überrascht von dem Rennergebnis.
ja,
Ja.
aber auch was Ricciardo auf Platz 6 geschafft hat, ja, und Sainz auf 7 und Norris auf 8. Also auf der anderen Seite ist auch, wir haben es gestern im Podcast schon gesprochen, es gibt ja gar nicht mehr dieses Mittelfeld. Es gibt vorne Hamilton und Verstappen und dann gibt es bis, ich würde mal sagen, Platz 16, boah, ein total zusammengepacktes Feld, kann man schon gar nicht mehr sagen. Ja, und dann gibt es noch Williams und Haas. Also so empfinde ich das. Ich war wirklich erstaunt, was Ferrari geschafft hat und ich denke schon, dass das ja eigentlich toll ist für die Fans. Ja? Ich möchte aber noch mal ganz kurz auf, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Ausnahmetalent zurückkommen. Das war eine unheimlich schöne Geste, finde ich. Damon Hill hat in seinem Twitter geschrieben, dass wir uns alle mal bewusst machen sollten, dass wir hier Zeitzeugen eines ganz enormen Ausnahmetalents sind, dass wir hier miterleben, was ein Lewis Hamilton schafft, was der macht, was der leistet, was der aber auch gleichzeitig mit seiner Persönlichkeit und mit seinem, was er angeschoben hat, mit diesen ganzen Gleichberechtigungen, Black Lives Matters und dass er sich einfach sozial neben seinem Rennfahrerengagement sozial so engagiert, dass das eben was ganz Besonderes sei. Und daraufhin hat einer unserer Kollegen den Lewis in der Pressekonferenz drauf angesprochen. Und da kamen dem echt fast die Tränen in die Augen. Der war sprachlos, der hat sich räuspern müssen und hat dann mit einer ganz leisen Stimme völlig gerührt gesagt, dass ihn das unheimlich ehrt, dass so jemand wie Damon sowas anerkennt und das so sagt. Also es war eine wahnsinnig menschliche Reaktion von dem Lewis, der ja sowieso wears his heart on the sleeve, wie man im Englischen so schön sagt. wenn er denn emotional ist, das auch richtig toll zeigt. Das hat mir echt gut gefallen, ja, wie das war, wie diese Situation war.
Das ist, glaube ich, immer eine Sache, die man von außen leicht vergisst, Lukas. Ich weiß nicht, ob das als Rennfahrer, ob du da einen anderen Blick auf die Sache hast. Als Journalist sagt man natürlich, wenn einer dauernd gewinnt, ist wieder langweilig. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich auf Eurosport noch die Rallye-WM gezeigt und kommentiert habe, gab es die Zeit, wo Sebastian Loeb alles gewonnen hat. Da waren McRae da, da war Sainz da, da war Solberg da und Jahr für Jahr war dieser Loeb wieder Weltmeister. Und immer denkst du natürlich, mein Gott, wie willst du jetzt ernsthaft da noch eine Spannung rein vermitteln als Kommentator, weil du von vornherein schon weißt, am Ende ist sowieso wieder dieser älteste Kunstturner der Weltmeister und kannst nur sagen, hin und wieder ist mal irgendein anderer, der da mal eine Wertungsprüfung gewinnt oder zwei. Und dann habe ich mal, ich glaube, mit Walter Röhrl sogar darüber telefoniert, der sagte dann, vergiss mal, kann auch Armin Schwarz gewesen sein, vergiss mal nicht, dass wir da jetzt, genau das, was Damon Hill sagt, gerade Zeitzeuge werden von jemandem, der absolut diesen Sport beherrscht, wie schon lange keiner ihn mehr beherrscht hat. Und das ist eine absolute Ausnahmestellung. Und das gibt es natürlich in Le Mans mit Tom Christensen, als wir das gemeinsam erlebt haben, Lukas. Gibt es in der Formel 1 mit Senna, wobei der mehr Konkurrenz hatte, gab es mit Michael Schumacher, als der auch jedes Rennen gewonnen hat, wo der angetreten ist. Da erinnere ich mich auch noch, als in der Anfangsphase, als er ganz überlegen war mit Ferrari, war nebenbei, gab es in Deutschland auch diese V8-Star-Serie, die ich betreut habe. Und im Pressezentrum lief immer der Formel 1 Grand Prix. Und einige Leute wollten das sehen. Ich habe mich um die Serie gekümmert, die ich journalistisch betreuen musste. Und habe dann irgendwann mal hochgeguckt und dann regelmäßig sagte einer, ja, Schumacher hat wieder gewonnen. Ist doch schön, dass Schumacher auch mal wieder ein Rennen gewonnen hat oder irgendwie sowas. Es gab überhaupt keine Frage, dass irgendein anderer diese Rennen gewinnt, genau wie Loeb und genau wie jetzt auch Hamilton. Also diese Zeitzeuge eines ganz Großen zu werden, ich glaube, das musst du dir bewusst machen, dass du da nicht von Langeweile stirbst, sondern sagst, betrachte das mal aus der anderen Sichtweise. Macht die Rennfahrer das genauso? Oder könnt ihr das mehr wertschätzen?
Ich würde ja, also auf gar keinen Fall mich jetzt da in die gleiche Stufe, aber im ganz Kleinen hatte ich das eine Zeit lang auch, wo dann irgendwann saß ich dann auch mal in einer Pressekonferenz und dann haben sie gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt der mit den am meisten Siegen in allen Klassen in der ALMS. Hm? Wenn du, also ich kann das nur aus meiner Sicht darstellen und ich glaube, bei Lewis ist das so, weil sonst wäre der nicht so gut. Das interessiert den gar nicht. Der ist so fokussiert auf das nächste Rennen und so weiter, dass natürlich die Weltmeisterschaften und so weiter im Nachgang, aber jetzt momentan, der will einfach gewinnen. Und er weiß, wenn ich nachher am Ende des Jahres die meisten Rennen gewonnen habe, die meisten Punkte geholt habe, surprise, bin ich Weltmeister. Aber der macht das so. Und da gab es ja schon Diskussionen. Ah, Lewis hier mit Privatjet und tanzt Samba mit Rihanna und er ist nicht fokussiert. Das ist halt sein Lifestyle. Ja, der braucht das. James Hunt hat sich vorher eine Flasche Whisky, zwei leicht bekleidete Damen draufgetan, zwei Marlboro geraucht, hat er auch gewonnen. Also da ist ja jeder Mensch ist ja anders. So. Und der eine voll fokussiert und ist in seiner Blase zehnmal am Tag im Fitnessstudio mit Ernährungscoach. Macht Lewis wahrscheinlich auch bis zum gewissen Grad, aber der sagt dann auch irgendwann nach mir die Sinnflut, ich mache jetzt mal eine Wochenende Party. Und ich glaube, dass in dem Moment des Rennens, wenn der in seinem Auto sitzt, hat den Helm an, dass er über das Ganze außenrum 0,0 nachdenkt, weil der ist zu 1000% fokussiert. Und wenn dann auf so einer Pressekonferenz auf einmal ein Journalist oder ein ehemaliger Formel-1-Weltmeister so Lobeshymnen, dann wird einem das selbst erstmal bewusst, was man da geschafft hat. Und ich glaube, bei der Pressekonferenz, das war so ein Moment, wo Lewis dann gemerkt hat, oh shit, ich gehöre ja wirklich zu den ganz Großen. Aber in seiner, ich sag mal, täglichen Arbeit mit den Ingenieuren, mit dem Team, mit dem Auto, ist ihm das nicht bewusst. Der setzt sich rein, dann ist Hammer Time und da ist der fokussiert drauf. Das kommt dann später irgendwann.
Das hat man auch an der Reaktion gemerkt, als er direkt nach der Pole Position, ich meine 100 Poles, der hat die 100. Pole Position eingefahren Und auch da war er so, boah, Leute, ich kann es gar nicht glauben. Das ist echt, wow, Hund. Also da hat er wirklich auch da, hat er gemerkt, genau das, was du sagst, it sinks in, wie der Engländer sagt. Ja. Ne?
Dazu passt ja eigentlich, was du gerade noch rausgegraben hast heute Morgen, Inga, dass Lewis Hamiltons Chef sagt, Toto Wolff gesagt hat, Hamilton könne quasi bis ins mittlere Greisenalter noch weiterfahren und wäre immer noch so schnell.
Dann würdest du uns ja auch ins mittlere Greisenalter setzen. So ja, schlimm würde ich das jetzt mal nicht sagen. Aber der, Toto sagt, er glaubt ganz fest dran, dass Lewis über seinen 40. Geburtstag hinaus bei Mercedes bleibt oder in der Formel 1 bleibt. Er ist jetzt schon dran. Ich meine, wir müssen uns vergegenwärtigen. Okay, Corona und alles, was dazugehört, waren natürlich auch die Gründe, aber Lewis hat ja knapp 6 Wochen vor Melbourne überhaupt erst seinen Vertrag für dieses Jahr unterschrieben, einen Einjahresvertrag. Lewis hat sich freiwillig zum, ich glaube, ersten Mal für den Pirelli-Test für die Reifen für die Zukunft gemeldet, hat dann auch gesagt, das war letztes Wochenende, nicht letztes Wochenende, sondern das Wochenende davor in Portimão, hat er gesagt, ja, ich habe diese Reifen getestet, weil ich will mich auch vorbereiten auf die nächsten Jahre oder auf nächstes Jahr. Da hat er quasi schon weniger als versteckt gesagt, dass er weitermachen will. Und jetzt geht es wohl in der Tat schon gleich wieder zum Pizzaessen zwischen Toto Wolff und oder mit Toto Wolff und Lewis Hamilton, weil sie ja immer ihre Verträge beim Pizzaessen machen. Und jetzt reden sie also von mindestens einem 2-Jahres-Vertrag. Und das ja, lässt uns hoffen, dass wir noch eine Weile diesen größten aller Zeiten erleben dürfen. Und wenn man denkt, Lewis ist jetzt 36, glaube ich, ne? 36 bis über 40, also noch 4-5 Jahre mindestens. Mal schauen, mal gucken, ob wie das dann läuft mit dem jungen Verstappen, ob der den Lewis noch mehr anstachelt. Weil ich habe das Gefühl, dass der Lewis so ein bisschen so, oh, ich gewinne und keiner macht mir das Leben streitig. Ja, der Bottas, aber sonst keiner. Und jetzt kommt da so ein Verstappen und du merkst, dass aus dem Lewis auf einmal mehr Funken sprühen. Dass er sagt, hey, das macht Spaß. Der hat sich nicht mal beschwert, als ihn Verstappen beim Start bei dem Überholmanöver berührt hat. Und überleg mal, in den vergangenen Jahren wäre doch sofort ein Funkspruch gekommen. Nee, der hat mich berührt.
Ja, ja, also ich...
Ja, rein.
Ich glaube, dass Lewis... Wenn man alles so sieht und wenn man auch mit Toto spricht, dass der Lewis, er hat ja auch das Gefühl, dass Lewis noch mal eine Schippe draufgehauen hat und noch mal besser geworden ist. Und ich glaube, dass er noch 2-3 Jahre fährt. Ich glaube aber nicht, dass er über sein 40. Lebensjahr hinausfährt, weil er hat, wir wissen ja alle, er hat sein Modelabel, er macht Musik und hat schon viele Songs produziert. Und ich meine, wenn du dann den ersten Song rausbringst, offiziell über 40, weiß ich nicht. Also er wird mit Sicherheit noch ein paar Jährchen fahren. Aber dass er weit über 40 da in der Formel 1 ist, kann ich mir nicht vorstellen. Man darf ja auch eins nicht vergessen. Lewis ist 36 und wie viele Jahre ist der jetzt schon in der Formel 1? Irgendwann kommt dann der Punkt, und das war damals bei Michael auch so, wo er das erste Mal aufgehört hat, hat er gesagt, ich kann nicht mehr, ich bin fertig, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Damals war es natürlich auch noch ein bisschen andere Zeit, wo er 3-mal die Woche in Fiorano zum Testen war und so weiter und so fort. Das zehrt an einem und die ganze Reiserei, ich glaube, wir wissen es alle selber, wenn du die ganze Zeit Jetlag, andere Zeitzone hin und her, gut, das ist jetzt mit dem Kalender dieses Jahr nicht mehr ganz so extrem, wie es die Jahre vorher war, aber über die Jahre hinweg zehrt das schon an einem.
Wollte nicht Michael damals, der wäre noch geblieben bei Ferrari, der wurde ja irgendwie, das war nicht so ganz freiwillig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, natürlich, aber er hatte ja dann, erinner dich, ein Angebot von Ross Brawn zu fahren. Richtig. Wo dann Jenson Button Weltmeister mit geworden ist.
Ja, Mensch, hätte Michael das gemacht, das wäre es gewesen.
Ja, nein,
was ich so krass finde, ist, Toto Wolff vergleicht Lewis Hamilton mit einem, den Lewis Hamilton übrigens ganz cool findet, nämlich mit NFL-Star Tom Brady, der jetzt seinen 7. Super Bowl gewonnen hat Und der ist ja auch 40. Und dann sagt Toto Wolff, und wir sprechen hier von einem, der auf dem Basketballfeld sich die Hacken abbrennt, ja. Lewis ist auf dem Peak seiner gesamten Disziplin im Rennsport, der ja auch sehr viel geistige, also sehr viel mentale Arbeit erfordert. Und ja, er geht davon aus, dass Lewis quasi so ein Tom Brady der Formel 1 wird.
Also ich glaube, ihr habt da beide recht mit dem Schumacher, um das mal kurz aufzudröseln. Michael Schumacher wusste in der Tat nicht, dass er zurücktreten möchte, als Ferrari ihm das gesagt hat. Aber dann kam eben das Angebot von Ross Brawn und das hat er gesagt, nee, das lassen wir mal lieber mit der Reiserei. Ich habe auch der Familie versprochen, war damals auch eine Argumentation von Schumacher, dass ich jetzt mehr zu Hause bin und nicht mehr in diesem Hamsterrad die ganze Zeit drin sitze. Also da habt ihr im Prinzip beide recht. Und man sieht ja auch bei mir gerade schon bemühten Sebastian Loeb, dass der dann irgendwann sagt, dieses ganze permanente Gewinnen, ein Sport, den ich quasi beherrsche, da wächst es mir jetzt zum Hals raus, dauernd reisen zu müssen. Bei der Rallye wäre es ja noch extremer. Die sind ja eine Woche da, die fahren ja Besichtigung, Recke, Qualifying und dann noch 3 Tage Wertungsprüfung. Und da hat ja Loeb irgendwann auch für sich entschieden, das reicht jetzt, hier habe ich alles erreicht, was ich kann. Aber jetzt geht es in die Tourenwagen-WM, jetzt geht es in die Rallye Dakar. Also der hat dann irgendwie schon gesagt, Rallye-WM laucht mich jetzt, aber irgendwie aus Spaß an der Freude, aus Bock noch andere Disziplinen zu versuchen und da tunlichst auch erfolgreich zu sein, das möchte er dann schon noch. Also ich glaube schon, dass der Abnutzungseffekt vielleicht bei Hamilton schon da gewesen ist im vergangenen Jahr, als die ganze Zeit immer nur Hamilton, Hamilton, Hamilton. Und dass er jetzt plötzlich einen neuen Schuss gekriegt hat, quasi wie eine Corona-Impfung, weil Verstappen da plötzlich nachgeladen hat und gemerkt hat, Achtung, da kommt ja doch einer und ich muss mich nochmal strecken. Das macht jetzt nochmal mehr Spaß, als ich selbst erwartet hatte.
Ja, und ich glaube, da werden ja auch nochmal Energien freigesetzt. Und was heißt, ich glaube, da bin ich mir zu 1000% sicher, da werden Energien freigesetzt, gezwungenermaßen, weil Max halt so stark ist, wo, glaube ich, der Lewis vorher für sich gedacht hat, da bin ich nicht mehr bereit zu. Jetzt ist es aber so und er sagt, oh, das geht mir doch leicht von der Hand. Also das ist so ein, ich habe ja mit vielen Ex-Fahrern Kontakt, also ich meine die Ex-Formel-1-Fahrer und ich, wir sind ja mehr oder weniger gleich alt. Und die sagen alle, irgendwann kommt der Tag, du stehst morgens auf und hast keinen Bock mehr auf die Scheiße. Du hast keinen Bock mehr auf eine Pressekonferenz, du hast keinen Bock mehr auf ein Team-Meeting und so weiter und so fort. Es ist alles mühselig, sagt er. Und der Anteil, der richtig Spaß macht, wo du im Auto sitzt und bist für dich, der ist ja in der modernen Formel 1 immer geringer. Die haben zigtausende Meetings, Marketingveranstaltungen und so weiter und so fort. Also ich will jetzt nicht jammern für die Jungs, weil die werden alle nicht ganz so schlecht bezahlt. Das gehört halt dazu. Aber über die Jahre mit der ganzen Reiserei und so weiter, das zerrt an einem. Und du wachst irgendwann auf, bei mir auf Amerika. Ich will das nicht mehr 25, 26 Mal im Jahr dahin fliegen. So, jetzt war ich 3 Jahre nicht mehr da, wo ich jetzt sage, ich könnte wieder.
Ja.
Aber in diesem Moment, wo du da so, ich sag mal, in diesem, jetzt ein bisschen bös gesagt, Hamsterrad gefangen bist, realisierst du das gar nicht, weil du funktionierst nur. Ne? Du gehst, fliegst donnerstags nach Amerika, bist donnerstags abends da, freitags Meeting, Training, bla bla bla, geht's weiter, sonntags abends nach Hause, montags morgens. Und so. Bei der Formel 1 ist das ja noch viel extremer und intensiver. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo die Jungs dann sagen, Scheiße, jetzt brauche ich morgens eine halbe Stunde, bis ich aus dem Bett komme, weil mir tut irgendwie alles weh, mein Körper. Und ich glaube, Lewis war letztes Jahr an so einem Punkt, wo er vielleicht so ein bisschen gedacht hat, oh, das ist irgendwie alles geht. Und jetzt kommt aber der Verstappen, wo er sagt, oh, also dem will ich jetzt nochmal zeigen und dann ist die Beflügelung und ich glaube auch der Spaß am Rennfahren, also jetzt in Barcelona, finde ich, hat man das gesehen, ich sage, das hört sich doof an, aber die Autosprache vom Lewis, wie der das Ding um den Circuit de Catalunya rumgeprescht hat, also das war phänomenal, das war richtig, richtig geil anzusehen und der Funkspruch kam dann von Peter Bonington, hat er gesagt, take care of your tires. Und dann hat Lewis gesagt, vielleicht habe ich am Ende keine mehr. Und dann sagt Bonington, aber der andere hat weniger. Genau. Weißt du, so dieses, und da wäre früher gewesen, ja, meine Reifen sind kaputt. Und jetzt aber, der andere hat wenig. Ja, genau. Weißt du, und du merkst auch so diese Interaktion zwischen den beiden, dass wenn Lewis, ist er ja in der Vergangenheit oftmals kritisiert und er ist bemängelt worden, dass Lewis schnell anfängt zu heulen, oh, meine Reifen, und der hat mich berührt und der hat keinen Platz gemacht und so weiter und so fort. Und ich finde, das wird weniger. Du merkst, dem ist irgendwie alles egal, der ist so fokussiert und will so nach vorne, vielleicht der zweite Frühling oder wie sagt man dazu, keine Ahnung.
Wie so eine Vitaminspritze, also absolut, ja. Sehe ich genauso. Nicht nur die Autosprache, die siehst du, ich sehe die Körpersprache, die Mimik, wie der Lewis aussteigt, dann gratuliert er dem Max, dann klopft er dem Valtteri auf die Schulter, den er übrigens auch sehr gelobt hat. Der Lewis hat auch wirklich explizit den Valtteri gelobt, um auf unser Anfangsgespräch zurückzukommen. Mhm. Aber ich sehe das genauso, das ist diese Competition, das hat eben auch Jacques Villeneuve gesagt. Ja? Jacques Villeneuve hat gesagt, sowas haben wir doch schon ganz lange nicht mehr gehabt, dass wir hier so ein richtiges Duell aus zwei verschiedenen Teams haben. Und das macht den Fans Spaß, das macht uns Spaß und vor allem macht das dem Lewis Spaß und dem Max stachelt es auch an. Und das ist sensationell, wie der Lewis wirklich aufblüht, ja, wirklich, zweiter Frühling.
Dann können wir uns ja schon gemeinsam auf Monte Carlo freuen. Ich habe mich gestern schon gewundert, dass dieses Jahr nicht am Vatertagswochenende ist, aber Inga sagt, das ist richtig. Wir können in Ruhe trinken und können uns die Woche drauf um Monaco kümmern. Und ich würde sagen, wir hören uns dann wieder, oder?
Ja, ich muss ja jetzt doppelt trinken. Einmal als Vater und einmal als Großvater. Also.
Ich habe einen guten Freund.
Ich habe beschlossen, als allein.
Ich habe einen guten Freund in Gardelegen, der hat auch keine Kinder, Mama, genau wie ich. Und der hat gesagt, wir nennen das bei uns Herrentag. Also irgendwas geht immer.
Ja, also.
Ich habe den zweiten Muttertag.
Genau. Ja, sehr gut.
Also bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Hat Spaß gemacht.
Und damit widmen wir uns von der Formel 1, dem Marathon-Rallye-Sport, einem weiteren bei euch Lesern der Zeitschrift Pitwalk extrem beliebten Themenkomplex. Da steht an diesem Wochenende die Rallye Andalusien auf dem Programm. Die werden wir auf Pitwalk TV ausgiebig mit Videos und deutschem Kommentar begleiten. Gleichzeitig gibt es auch regelmäßige Podcasts von den Geschehnissen in Andalusien. Denn diese im letzten Jahr eigentlich als Notgeburt eingeführte Rallye hat sich mittlerweile zu einem jungen Klassiker im Gelände im Rallye-Rallye-Sport etabliert. Dennis Zenz und Dirk von Sitzewitz sind mit dabei. Wir haben also sogar zwei deutsche Beifahrer in der Autowertung. Und auch Sebastian Bühler ist am Start, der größte Hoffnungsträger der Deutschen im Marathon-Rallye-Sport für Motorräder. Grund genug, dass wir uns das Ganze in den nächsten Tagen ausgiebig anschauen und auch anhören in regelmäßigen Pitcast-Episoden und in regelmäßigen Videos auf Pitwalk TV. Das erste, ein Blick hinter die Kulissen und eine Vorschau, das geht bereits heute online auf pitwalk.de, ganz rechts oben schauen unter dem Menüpunkt Pit Live und dann dort unter Bilder des Tages. Da findet ihr die Videos aus Andalusien, aber auch beispielsweise von der IndyCar-Serie. Jede Menge Stoff auf den digitalen Kanälen der Pitwalk Collection. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns wieder lesen in Ausgabe Nummer 60 der Zeitschrift Pitwalk. Das ist das Heft mit dem großen Formel 1 Titelthema, aber auch mit den exklusiven Enthüllungen über eine ganz neue Fahrzeugkategorie bei der Rallye Dakar ab 2022. Danke, dass ihr dabei gewesen seid bei diesem hochinformativen Expertentalk mit Inga Stracke, Lukas Luhr und mir, Norbert Ockenga. Bis bald, viel Spaß noch beim Lesen der neuen Ausgabe.